Hallo zusammen, wir sind's wieder, die Jenny und
Der Floh?
ja,
Ah.
ich wollte mal was anderes ausprobieren.
Warn mich doch.
Nein, niemals,
Ich war gerade so, hallo. Ich soll gar nicht hallo sagen. Ah, überfordert.
passt schon, neuer Anmoderationsversuch und nach knapp einem Jahr haben wir es endlich geschafft. Das sollte ja eigentlich unserer ersten paar Episoden ursprünglich werden. Wir machen eine Brettspielbesprechung.
Ja.
Ja! Und dafür haben wir uns ein ganz spezielles Brettspiel rausgesucht, das wir, glaube ich, schon echt bis zum Vergasen gespielt haben.
Und immer noch nicht alles.
Und immer noch nicht alles davon, richtig. Und zwar, worum handelt es sich hier, Jenny?
Cthulhu Death May Die.
Also, das ist ein weiteres Cthulhu-Spiel. Und zwar eines, das es echt in sich hat. Nicht nur vom Umfang her, sondern auch vom Spielerischen.
Ja.
Ich würde mal ganz grob die Fakten runterreißen. Also, so viele gibt es da gar nicht. Hersteller, oder beziehungsweise diejenigen, die es gemacht haben, die Entwickler sind Guillotine Games. Hatte ich vorher noch nie von gehört. Internationaler Vertrieb ist CMON Global Limited und in Deutschland wird das Ganze vertrieben von Asmodee. Die könnte man eventuell schon kennen. Fragt mich jetzt bitte nicht, woher. Ich hatte den Namen aber immer wieder mal auf diversen Brettspielen gelesen und deswegen war der mir auch damals schon geläufig. Aber bevor wir jetzt da reintauchen, sag mal, Jenny, warum denn dieses Spiel?
Das ist mein Lieblingsbrettspiel.
Warum ist es dein Lieblingsbrettspiel?
Zum einen, weil es Koop ist. Ich mag Koop-Spiele lieber. Ich finde oft, das Gegeneinanderspielen ist cool und da kommt man weit, aber dass man mehr Spaß haben kann, wenn man zusammen irgendwo rumbuchstelt und miteinander versucht, das Spiel zu besiegen, finde ich oft einfach besser. Und es ist so unglaublich anpassbar. Also selbst als wir noch keine Erweiterung hatten, konnten wir unheimlich viel da rausholen und mit ganz unterschiedlichen Sachen spielen. Das heißt, das Spiel wird eigentlich nie öde, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Und das fand ich schon immer toll. Und ich kann halt die Minis bemalen, die ich extrem cool finde. Also für mich hat es noch einen weiteren Mehrwert. Und damit ist es einfach, ja, mein Lieblingsspiel geworden und natürlich die Thematik. Mag halt die ganzen H.P. Lovecraft-Geschichten und ja, dementsprechend auch natürlich dieses Spiel, das das sehr gut wiedergibt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, ich persönlich weiß es ja, aber was fasziniert dich denn so an diesem Cthulhu-Mythos? Weil das ist ja nicht nur, das ist ja nicht das einzige Spiel zu dem Thema, was du gespielt hast. Du hast ja auch schon diverse PC-Spiele gespielt, hast Bücher gelesen, Comics, teilweise auch Podcasts dazu und so weiter und so fort. Was fasziniert dich eigentlich so am Cthulhu-Mythos?
Also am Cthulhu-Mythos selber, der ist es gar nicht so sehr. Also Cthulhu ist ja immer so das, womit jeder sagt, ah ja, Cthulhu, den kennt man. Tatsächlich ist das alles nicht meine Lieblingsfigur aus dem H.P. Lovecraft-Universum und auch nicht meine Lieblingsgeschichte. Was ich daran mag, ist der Horror des Insignifikantseins. Also der Horror ist nicht, dass dich ein Monster auf dem Kieker hat, das passiert natürlich auch, aber eher im kleinen Rahmen, sondern so dieses, du bist so egal, da sind Mächte am Werk, die sich eigentlich nicht für dich interessieren und das hat nicht mal was mit Böse zu tun und auch die Beschreibungen, die er macht, die eigentlich keine sind, wo er einfach sagt, hey, wenn du das anschaust, wirst du halt einfach wahnsinnig, wahrscheinlich, weil du nicht verstehen kannst, was du da vor dir hast. Also alle Depiktierungen, all diese Erzählungen. Cthulhu ist ja mittlerweile als Figur so ein Mainstream angekommen, aber eigentlich sollte er halt gar nicht zu depiktieren sein. Also eigentlich, und das Lustige ist, dass Cthulhu selber ja eigentlich nur ein verhältnismäßig kleines Licht in diesem Pantheon ist. Also da gibt es Gottheiten, die, wenn da einer furzt, sind Galaxien weg und das interessiert den aber halt auch einfach gar nicht. Und es geht um diese Monstrosität, dass unser Dasein so egal sein kann. Und das ist das eine. Und das andere, was ich immer faszinierend fand, war so diese kleinen Geschichten, die er bringt. Also ich mag fast Doch, ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte ist Pigments Modell. Und da geht es einfach nur darum, dass so Dinge im Untergrund passieren und er sie einfach, also der Maler malt ganz schreckliche Gestalten. Und am Ende findet man halt raus, der Erzähler, dass der Pigment die nicht erfindet, sondern dass er so einen Zugang zu so einem Höhensystem hat und dass da eine ganze andere Welt ist. Oder ja, so Geschichten, dass jemand in die Gruft steigt und die sind halt mit so einem Telegrafen verbunden und dann hört man am Ende die Toten sprechen und sowas. Das finde ich so ein Horror, der mich jetzt nicht nachts wach hält, aber der so schön mit diesen, da sind Dinge, die du einfach als Mensch nicht verstehen kannst, spielt. Vor allem zu einer Zeit, wo die Menschheit dachte, jetzt hat sie alles gecheckt. Und dann kommt so ein Lovecraft und sagt, nee, da gibt es noch Sachen, da können wir nichts machen. Und egal für wie gottgleich wir uns halten, am Ende passiert irgendwas und wir sind einfach weggefegt. Und wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, und das ist jetzt wahrscheinlich Zeit für den Disclaimer, ja, ich weiß, wie er war und was er war, aber im Endeffekt war der Mann halt ein armes Würstchen, das vor allem Angst hatte. Und das hat er halt in seinen Geschichten verarbeitet. Und auch diese Andersartigkeit, deswegen hat er ja auch Probleme gehabt mit anderen Menschen, dass er alles, was nicht in sein winzig kleines Weltbild gepasst hat, als extrem gruselig empfunden hat. Und das kommt halt sehr gut rüber. So, es war jetzt sehr lang, ne?
Lang, aber ausführlich und aber auch interessant, weil ich muss sagen, ich habe zu Cthulhu jetzt kein oder zu den Werken von Lovecraft keinen großartigen Zugang gehabt, sondern hatte den über den Mainstream und über die Popkultur und so weiter und so fort. Und bin auch zum einen durch das Pen and Paper, das du ja auch meisterst. Andere Geschichte, aber kann man ja hier mal am Rande erwähnen.
Kann man auch mal drüber reden.
Genau, kann man auch mal drüber reden. Und zum anderen auch noch gerade über dieses Spiel so ein bisschen rangekommen. Mich hat das damals einfach nur interessiert, weil ja, es ist ein Koop-Spiel, das Artwork sah richtig gut aus und wir hatten einfach Bock drauf, also haben wir es uns gekauft.
Ja, ich muss auch sagen, wenn man jetzt kein H.P. Lovecraft-Fan ist und nichts davon weiß, kann man genauso viel Spaß mit dem Spiel haben, finde ich.
Genau, und das ist schön zugänglich und mir hat das Art-Design halt so unglaublich gut gefallen. Also die Darstellung von den, nicht nur von den Monstern, sondern auch von den Charakteren an sich und dieses ganze Setting, das ja so ein bisschen, aber da greife ich, glaube ich, gerade vor. Aber
das können wir ja mal drüber reden, was da eigentlich drin ist in so einer Box und dann erklären wir mal, ob das Spiel eigentlich funktioniert.
Ja, ich würde jetzt aber noch mal ganz kurz, worum geht denn das Spiel? Also was ist denn die Prämisse von diesem Brettspiel?
Wir sind eine Gruppe von eine Gruppe aus einem bis vier Leuten, die ausgesandt sind, wer genau das ist, wechselt, ein Ritual aufzuhalten, in dem irgendein großer Alter beschworen wird und wenn der auf die Welt kommt und sich physisch materialisiert.
Ganz kurz.
Erkläre ich dann.
Achso, okay.
Also nennen wir es einfach erstmal, was ein großer Alter ist, ist eine längere Geschichte. Aber es ist erstmal eines dieser Cthulhu-esken Monsters. Es ist ein riesengroßer Eumel meistens, sehr, 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 sehr alt, sehr, 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 sehr ekelhaft und dessen größtes Ziel ist meistens, ach, ich zertrampel mal alles, was mir vor die Füße kommt. Ich mache die Welt jetzt kaputt. Die einen machen das tatsächlich physisch, die anderen machen dich halt einfach verrückt, was immer denen so einfällt. Und sobald dieses Wesen, dieser große Alter, auf die Welt kommt und sich tatsächlich materialisiert und einen Körper hat, geht's los und rund und dann hat die Welt, also auch die Spieler, verloren, weil dann geht die Welt unter. Und das versucht man zu verhindern. Die Rituale, mit denen das die Kultisten, die immer vorkommen, versuchen, sind völlig unterschiedlich. So entsteht auch jedes Mal ein anderes Szenario. Und auch die großen Alten, die sie beschwören, da sind sie sich auch nicht so fein, sind auch immer unterschiedlich. Das heißt, man hat sehr viele Variablen da drin. Und man muss sich dann durchkämpfen, durchmogeln, durchspielen, bis man das Ritual durchkreuzt hat, beendet hat und oder den großen Alten gekillt hat dann auch noch, weil in der Geschichte des Spiels ist es so, solange der quasi noch so leicht müde blinzelnd aus seinen 7 Milliarden Augen auf die Welt geboren wurde, ist er noch angreifbar. Und dann kann man ihn noch töten, bevor er so richtig loslegt. Das liegt auch daran, dass man quasi das Ritual unterbricht und der erstmal gucken muss, wo er da gelandet ist. Er fällt quasi aus dem Bett, ne? Und wenn man das geschafft hat, dann ist wieder alles gut. Und dann kommt man zum nächsten Ritual. Schafft man es nicht, ja, ist die Welt halt untergegangen. Also eigentlich hat Win-Win, man kriegt es ja auch nicht mit, wenn man es nicht schafft. Ne?
Genau, okay. Also wir im Endeffekt, jedes Mal heißt es, der große Alte muss weg, bevor er seinen müden Zeh aus dem Bett streckt und dabei die Welt unter sich begräbt. Ja. Wie kann ich mir das jetzt spielerisch vorstellen? Machen wir es mal anders. Gehen wir doch mal durch, was passiert, wenn wir eine, und ich sage bewusst, eine der Boxen, also vielleicht gleich mal das erste Spiel öffnen, weil, das, ich glaube, so viel kann ich jetzt kurz nochmal voraussagen oder vorwegnehmen. Death May Die besteht nicht aus einem einzigen Spiel, also das schon, aber es ist ein sogenanntes Staffelformat. Es gibt also diverse Staffeln, die man alle unabhängig voneinander spielen kann. Und jede Staffel ist eigentlich quasi eine eigene Box mit neuen Ermittlern, also neuen Spielfiguren, teilweise neuen großen Alten, neuen Ritualen, die aufgehalten werden müssen.
Neue Monster.
Und die lassen sich aber alle untereinander kombinieren. Das heißt, wir haben mittlerweile 4 Staffeln. Und kommen damit schon auf ein ganz großes und imposantes Gesamtergebnis. Aber fangen wir jetzt erstmal an. Wir haben jetzt zum Beispiel uns Death May Die Staffel 1 gekauft, womit, denke ich,
Das Grundspiel,
womit eigentlich, glaube ich, jeder erstmal einsteigen würde.
Muss, weil sonst kannst du den Rest nicht spielen.
Ja, stimmt.
Grundspiel braucht man immer. Ob man sich dann die Staffeln chronologisch kauft oder nicht, ist egal. Also man kann, es steht immer dabei, wenn man was dazu braucht. Also bei der Staffel 2 steht auch ganz klar drauf, hey, du brauchst das Grundspiel. Und bei den anderen steht dann immer dabei, baut auf dem oder dem oder dem auf. Also man kann da eigentlich, wenn man kurz liest, nichts falsch machen. Aber grundsätzlich mit dem Grundspiel ist alles soweit kombinierbar.
Jo, und jetzt machen wir die Box auf. Und was findet man da so alles drin?
Eine Spielbeschreibung. Es gibt ein paar Spielpläne, es gibt extra Würfel, die man braucht, ganz, ganz viele Marker und das Wichtigste natürlich ganz viele Minis. Wir haben jetzt im Basisspiel haben wir 18 Monster, dann gibt es immer noch die Kultisten. Das sind jetzt in dem Fall 10 Minis, die auch noch unterschiedlich aussehen, was ich süß fand zum Bemalen. Also es sind, ich nenne sie liebevoll die Kultisten von Buch, weil sie ein Kultistenbuch in der Hand haben, und die Kultisten von Huch, weil die so ihre Arme hochreißen. Ich weiß, ich bin unendlich lustig. Und ich finde es ganz süß, dass die Kultisten halt nicht alle gleich aussehen. Und 10 Ermittler mit Ermittlerkarten, was ich jetzt auch für die, die tatsächlich die Minis anmalen wollen, cool fand, ist, da ist bei jeder Karte nochmal ein Porträt dabei. Und das stimmt auch sehr überein mit der Figur, die man dann kriegt. Das heißt, ich konnte die Farben direkt übernehmen und habe dann schon geschaut, dass sie ausschauen wie auf dem Bild. Das fand ich irgendwie cool. Bei den Monstern mache ich, was ich will, aber das kann ja jeder entscheiden. Also die sind sehr anmalbar, macht richtig viel Spaß. Das sorgt dafür, dass ich nicht in 40k versinken muss und unheimlich viel Geld dafür ausgebe auch noch.
Danke dafür.
Ja. Und dann ist natürlich ein großer Alter drin, beziehungsweise in dem Fall 2. Und es sind 2 gute, alte, bekannte, wenn man sich im H.P. Lovecraft-Universum ein bisschen herumtreibt. Und zwar der gute alte Cthulhu, natürlich. Und Hastur, ne, hast du nicht gesehen. Die haben dann jeweils noch ihre Schergen dabei. In dem Fall bei Cthulhu ist es noch ein Sterngezücht. Wer nicht weiß, was es ist, ist okay. Die, die es wissen, sagen Juhu. Und bei Hastur, der hat nochmal eigene Kultisten dabei mit Maschinengewehren. Weil warum
mit einer Tommy Gun, bitte. Also nicht nur
Tommy Gun, Entschuldigung.
Alles ist besser mit einer Tommy Gun.
Genau. Das ist so grob, was drin ist. Dann hat man jeweils 6 Episodenboxen pro Staffel mit verschiedenen Szenarien. Und was man auch noch bekommt, sind Spielplanteile. Das heißt, jedes Mal baut sich der Spielplan neu zusammen mit dem, was man da hat. Die sind doppelseitig bedruckt. Das heißt, die 17 Teile sind dann, rechnen 34 Teile. Und damit lässt sich schon einiges machen. Dann kriegt man noch Psychosenkarten. Das ist auch wichtig, weil jeder Ermittler kriegt eine Psychose zugeordnet. Was die macht, erkläre ich dann noch, wenn ich erzähle, wie so ein Spiel abläuft. Auf jeden Fall ist jeder erstmal von Anfang an irre. So, das ist das, was passiert. Man hat einen großen, dicken Marker, der einem sagt, wann der große Alte denn vorrückt. Und der Rest ist Klimbimsel, den man halt so zum Spielen braucht, den ich jetzt, glaube ich, nicht erwähnen
muss. Nee, das sind so Sachen wie Gegenstandskarten, die man für die jeweiligen Abenteuer kriegt, also für die jeweiligen Episoden kriegt und ja, so weiter und so fort.
Und die Tentakelmarker.
Genau. Also.
Das ist super süß, weil man auf seinem Charakterblatt quasi seine Werte markiert mit so kleinen Markern, die man hinlegt. Und die sind halt in Form von Tentakeln. Bunte Tentakel, es ist süß, mir gefällt.
Kleine Baby-Tentakelchen.
Ja.
Also ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Übersichtsblätter abfotografiert und durchgerechnet und sollte ich mich nicht komplett verzählt haben. Ich habe jetzt nur die Ermittler und die Monster und Gegner durchgezählt. Mhm. Wenn man alle 4 Staffeln hat, kommt man auf insgesamt 36 Ermittler. Das ist, glaube ich, nicht unrealistisch.
Nee.
Also man kann also aus 36 spielbaren Charakteren wählen. Das ist, wenn man neu anfängt, ist das erstmal erschlagend. Aber gut, da muss man ja erstmal hinkommen.
Ja.
Und wenn man alle Monster und Gegner zusammennimmt, kommt man auf die stolze Zahl von 29. Also 29 Miniaturen, die es da gibt. Also die Kultisten.
Ohne die großen Alten?
Ohne die großen Alten. Die großen Alten sind extra, die werden auch extra verkauft.
Ja.
Das ist nämlich auch so ein Ding, die haben wir jetzt hier gerade liegen. Wir haben fast alle großen Alten. Und zwar sind das, ich zähle sie jetzt, liegen hier auf dem Schreibtisch. 8 Stück?
Liegen jetzt hier.
Okay, 8 Stück sind das.
Ich glaube, es gibt noch 1 oder 2.
Es gibt noch, also das sind wirklich welche, die kann man als, die kennt man aus dem Mainstream vielleicht auch ein bisschen. Wir hatten auch vorhin Hastur erwähnt, der The King in Yellow, den man vielleicht aus der einen oder anderen Geschichte kennt. Ansonsten sind das welche, die hatten mir vom Namen her nur ein bisschen was gesagt, sind aber alle dadurch gemeinsam, dass sie absolut teilweise ekelhaft und widerlich aussehen. Und was ein bisschen aus der Reihe bricht, mit der Staffel 4 kam dann plötzlich Godzilla als großer Alter. Und zwar wirklich als riesige Figur. Da haben sie wahrscheinlich einen Lizenzdeal oder sowas eingegangen. War ganz witzig, haben wir uns jetzt nicht geholt. Aber jeder von diesen großen Alten, außer die im Basisspiel vorkommen, je nach Staffel ist das 1 bis 2 große Alte, kostet dann auch nochmal extra Geld.
Ja.
Ich habe jetzt letztens bei uns im lokalen Comicladen, übrigens kann ich empfehlen, der Ultra Comics in Nürnberg, Werbung, aber gut, wer in Nürnberg lebt, kennt den wahrscheinlich eh. Da habe ich mir Ithaka, der Windläufer, gekauft.
Dir ganz allein.
Ja, habe ihn da gesehen und habe mir gedacht, den haben wir noch nicht und habe ihn mitgenommen, aber der hat auch stolze 40 Euro gekostet.
Ja.
Also man darf schon ein bisschen was hinrappen für die, berappen meine ich natürlich, für die großen Alten. Meiner Meinung nach lohnt sich das aber, weil die sind wirklich hochwertig von den Figuren her.
Mhm.
Bringen neue Mechaniken mit und sie verändern und lockern oder beziehungsweise aber sie bringen deutlich Abwechslung rein. Also ich hatte bis jetzt noch keinen großen Alten, bei dem ich nicht gesagt hätte, das war jetzt Geldverschwendung. Denn jeder von denen bringt auch nochmal unterschiedliche Spielmechaniken mit ins Spiel hinein. Aber dazu kommen wir auch noch, wenn wir mal 1 oder 2 von den großen Alten detaillierter vorstellen.
Und was halt auch noch ist, so wie wir jetzt spielen, machen wir meistens alles zufällig. Also man sucht sich zufällig seinen Ermittler aus, zufällig seinen großen Alten und zufällig seine Psychose. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Und auch bei den Episoden kann man das machen, dann weißt du gar nicht mehr, was passiert. Ja, also da kann man schon viel machen. Ich würde jetzt fast mal erklären, wie so ein Spiel abläuft.
Wie möchtest du das denn machen?
Ich erzähl's.
Nee, wir spielen das jetzt mal. Ihr könnt zuhören, während wir würfeln die Figuren hin und her bewegen. Und derjenige, der schneidet, kriegt einen zu viel.
Genau. Nein, ich erkläre einfach mal, wie das Spiel funktioniert, wenn das okay ist. Und zwar mache ich das, wir haben hier unsere Staffel 1, Episode 1. Die haben wir jetzt schon Ich weiß nicht, wie oft gespielt, weil das die ist, die wir immer mit Leuten spielen, die das erste Mal spielen, weil die recht straightforward ist. Das ist dann so eine kleine rechteckige Schachtel. Da sind noch mal extra Karten drin. Da sind noch mal, wenn man das braucht, Marker drin. Alles, was man quasi für diese eine Episode braucht. Das sagt einem dann die Geschichte, die gerade passiert, und gibt einem vor, welche Monster man auch braucht. So, ich lese jetzt mal vor, was hier steht. Blasphemische Alchemie. Was ist schlimmer als Kultisten? Kultisten, die alles in Brand stecken. In dieser Nacht findet wieder so ein verdammtes Ritual zur Beschwörung irgendeines Gottes statt. Wenn wir es schaffen, ihre Labore zu zerstören, würde das ihre Pläne ordentlich durchkreuzen. So, dann sagt uns das Spiel, baue einen Spielplan auf. Das sagt einem dann die Nummern von den Spielplanteilen, die man braucht. Und dann hat man da ein Bild, dann fummelt man das dahin. Und auf dem Spielplan werden dann schon verschiedene Monster und Kultisten an die Stellen gesetzt, die man braucht. Dann gibt es einen Eingang, da stellt man seine Spielfiguren hin und dann beginnt das Ganze auch. Ein Spielzug besteht immer darin, dass man laufen kann. Man kann angreifen, wenn man auf dem Feld mit dem Gegner steht, oder sich ausruhen am Ende des Zuges, wenn man nicht auf einem Feld mit einem Gegner steht, und damit heilen. Und man kann Sachen tauschen, wenn man Items bekommen hat, auch nur dann, wenn nicht gerade ein Monster hin über die Schulter guckt und sagt, was ist denn das? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, das war es jetzt eigentlich schon wieder. Und man kann eine szenarioabhängige Aktion machen. In diesem Fall ist es ein Labor zerstören. Da muss man dann würfeln und dann ist es entweder kaputt oder nicht. Hier hat man dann 5 Labormarker, man muss 4 davon kaputt machen. Dann ist das Ritual quasi unterbrochen. Und was dann passiert ist, dass der große Alte quasi vorzeitig in die Welt geholt wird. Und dann kann man ihn kloppen.
Boah, jetzt muss ich, hier grätsche ich mal von der Seite rein. Wollen wir das vielleicht gleich mal nutzen und einen von diesen großen Alten mit reinbringen? Weil dann kannst du ja gleich mal erklären, was passiert, wenn wir das Ritual unterbrochen haben. Ich würde sagen, also...
Ich würde schon den Boss nehmen, oder?
Du würdest den Boss nehmen, ich hätte Hastur genommen, weil Hastur ist richtig widerlich von der Gameplay-Mechanik.
Das stimmt. Also Hastur nervt. Hastur nervt. Hastur hat seine 4 Jünger dabei und Hastur verteilt fröhlich gelbe Zeichenmarker. In dem Fall dreht man dann, wenn man so ein Labor zerstört hat, den Marker um. Und dann passiert was, da steht was drauf. Ganz oft explodiert es einem ins Gesicht. Denn in diesem Szenario, nicht in jedem, brennt am Ende die Hütte. Das heißt, überall liegen Feuermarker rum. Man hat auch so Feuermarker in dem Spiel, hier sind nochmal 13 extra. Das ist ganz toll. Denn wenn man, also das ist eine Logik, die ich in dem Spiel sehr cool finde, wenn man in einen Raum reingeht, der von vorne bis hinten in Flammen steht, ist es überhaupt kein Problem. Erst wenn man rausgeht, fällt einem auf, ach, ich brenne, wie unangenehm.
Das ist fine meme.
Ja, und dann muss man würfeln, ob man Schaden nimmt, und dann hört man auch auf zu brennen. Ob man sich quasi die Finger verbrennt, wenn man so ausklopft. Genau. Wenn man seinen Zug beendet hat und man steht auf einem Feld mit einem Monster und hat nichts mehr zu tun, dann greift einem auch das Monster an. Irgendwann. Wenn man auf einem Feld landet und da am Ende des Zuges und da ist nichts los, dann kann man eine Entdeckungskarte ziehen. Das sind dann Items. Manchmal sind die auch szenenrelevant, dass man das aktiv machen muss, um gewisse Gegenstände zu bekommen, damit man überhaupt das Ritual unterbrechen kann. Das ist manchmal super nervig, denn am Ende des Zuges zieht man eine sogenannte Mythoskarte. Und aus diesen Mythoskarten sind einfach Stinkefinger in Kartenform. Da kommt, du landest auf einem perfekt freien Feld, du denkst dir, puh, nichts passiert. Und dann kommt alle Kultisten auf Gottes schöner Erde, ziehen direkt auf dein Feld und popeln dir in der Nase, und außerdem spawnen noch 8 Monster. Es gibt dann immer 3 Spawnpunkte auf der Karte und da kommt dann immer direkt neben dir so, keine Ahnung, Feuervampir neben dem schwarzen, blauen Tor, drehst dich um und natürlich sitzt du gerade drauf. Ne? Und dann hast du das Vieh im Gesicht. Eine unangenehme Situation, denn dann greifen die dich an. Ganz oft würfeln wir genauso schlecht für die Monster wie für uns, dann ist das kein Problem. Aber es kann unangenehm werden. Also das Spiel versucht dich schon mit allen Mitteln tot zu machen. Dann hast du das geschafft und dann hast du deine Mythoskarte gezogen. Du bist immer noch nicht tot, dann kommt der Nächste dran, zieht auch eine Mythoskarte und dann sind da 3 so Symbole drauf am Ende. Und obwohl du nichts falsch gemacht hast, rückt der große Alte vor. Denn wenn man 3 von diesen Symbolen zusammen hat, rückt der große Alte vor. Wenn der große Alte vorrückt, passieren ganz unterschiedliche Sachen. Das Vorrücken symbolisiert eigentlich nur, wie weit das Ritual ist. Es gibt dann einen Punkt, der ist schlecht, da kommt der große Alte schon und materialisiert sich, obwohl wir noch gar nicht so weit sind und noch nichts unterbrochen haben. Das heißt, der rennt schon auf der Karte rum, kann uns fröhlich zerditschen, aber er ist noch nicht angreifbar, weil er ja sein Ritual noch nicht hat, unterbrochen hat und nicht aus dem Bett gefallen ist. Unangenehm, das wollen wir nicht. Wenn der Groß, was dann noch passiert, ist sehr abhängig vom großen Alten. Was die so machen, erkläre ich dann auch nochmal an dem Beispiel. Man arbeitet sich durch das Spiel durch, man versucht sein Szenario zu beenden. Wenn ein Ermittler während der ganzen Vorbereitungszeit stirbt, hat man verloren. Wenn man allerdings gerade gegen so einen großen Alten kämpft und stirbt einer, dann hat man nicht verloren. Das ist auch eine interessante Mechanik, finde ich.
Allerdings erst sobald er wirklich...
Ja, ja, wenn er da ist, genau. Man kann ihn ja erst angreifen, wenn das Ritual unterbrochen ist.
Ja, genau. Also wollte nur noch mal klarstellen, der kann zwar rumrennen schon und uns angreifen, wenn das Ritual noch von uns nicht unterbrochen wurde. Und sobald, eigentlich quasi ab dem Punkt, wo das Ritual unterbrochen wurde, können auch andere Leute sterben.
Genau. Dann ist es so, man hat bei den Charakteren sehr unterschiedliche Arten. Man kann sie schon grob einteilen in die übrigen Klassen, aber ganz oft ist es so, du hast Leute, die halt einfach draufkloppen können, Nahkämpfer, Fernkämpfer. Du hast Leute, die sehr beweglich sind, manche sind Heiler, manche sind so Artefaktfinder. In dem Grundding sind so die, die wir auch am häufigsten gespielt haben, weil es das Grundding ist. Meine zwei Lieblinge sind eigentlich Rasputin. Er hat mehrere Leben.
Ja, ist geil.
Ja, der kann immer wieder aufstehen. Und The Nun with the Gun. Sister Bethany oder so. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Wir nennen sie nur The Nun with the Gun. Obwohl die eigentlich Nahkämpfer ist, aber auf dem Bild hat sie halt eine Pift in der Hand. Und die sind halt so Hau draufs. Das macht Spaß. Aber es gibt auch ein kleines Mädchen, das Feuerbälle wirft. Es gibt eine junge Dame mit einer Axt. Es gibt einen alten Veteran. Es gibt so einen Indiana Jones-Verschnitt. Und das ist nur das erste Ding. Das ist das Grundspiel. Und diese Ermittler können halt verschiedene Sachen. Und je nachdem muss man gucken, was einem passt. Wenn man es random macht, ist es halt, was du kriegst. Aber oft ist es schon praktisch, wenn man jemanden hat, der draufhauen kann, jemanden, der den Weg frei machen kann. Wir haben unterschiedliche Grundsachen, eben wie, es gibt zum Beispiel, hier ließ ich gerade verstohlen, also man kann zum Beispiel einfach ein Monster zurücklassen und durch einen Raum gehen und nicht alle mit sich ziehen. Das ist nämlich auch so, wenn man durch einen Raum geht, folgen einem alle Monster. Das kann praktisch sein, das kann aber auch echt nicht cool sein. Dann hat der noch, den ich hier gerade sehe, Arkanes Wissen. Das ist auch so eine allgemeine Sache, wo man dann die Würfel modifizieren kann und so Zeug. Und jeder Charakter hat noch eine Eigenschaft, die nur für diesen Charakter ist, die nur der kann. Rasputin zum Beispiel ist eben der, der dann mehr Leben kriegt. Und je weiter man ihn in diesem Skill Punkte reinmacht, desto mehr Leben kriegt er halt. Er ist jetzt sehr einfach zu verstehen und dann gibt es sehr unterschiedliche Sachen, die zum Beispiel das Mädchen mit den Feuerhänden, die kann einen ganzen Raum anzünden, wenn gewisse Parameter stimmen, wenn dann Monster spawnen. Das kann natürlich auch praktisch sein. Wenn es nie passiert, dann ist natürlich blöd. Das Skill-System ist auch extrem lustig. Und zwar ist es so, je wahnsinniger man wird, je näher man also an diese ganze okkulte Geschichte rankommt, desto stärker wird man. Man würfelt und es gibt dann auf den Würfeln so Tentakel, und die machen einen, die nehmen einem geistige Gesundheit. Und es gibt dann immer so einen Punkt, wo man stehen bleibt. Ab da kann man auch für die Runde keine geistige Gesundheit mehr verlieren. Da kommt auch die Psychose ins Spiel. Hat man zum Beispiel Kleptomanie und wird wahnsinnig bis an den Punkt, wo man seine nächste Stufe erreicht, dann muss man erstmal schauen, dass man jemandem was klaut. Das ist das Erste, was passiert. Und wenn man keinem was klauen kann, dann kriegt man Stress. Und wenn man zu viel Stress hat, dann verliert man Leben. Und wenn man dann das Leben weg hat, ist man tot. Und das kann einen auch echt in den Ruin treiben mit so einer Kettenreaktion. Oft sind diese Psychosen so, dass wenn man darauf achtet, wann man was spielt, dass man dann auch Stress abbauen kann. Aber muss man aufpassen. Auf jeden Fall wird man also wahnsinniger und dann darf man auch einen Skillpunkt verteilen. Ist ja schön. Das Ding ist aber, irgendwann ist man so wahnsinnig, dass man nutzlos wird, weil man nur noch sabbernd und weinend in der Ecke sitzt. Und dann ist man auch faktisch tot. Dann ist man auch aus dem Spiel. Gilt als Charakter tot. Lustiges System, man muss da ein bisschen mit haushalten. Macht auf jeden Fall Spaß. Man kriegt dann auch extra Würfel. damit man ein bisschen mehr Schaden raushauen kann und auch so Sachen wie eben das Labor dann zum Beispiel in einem Rutsch wegwürfeln, weil das geht zum Beispiel am Anfang des Spiels gar nicht, weil man gar nicht genug Würfel hat. Man braucht irgendwie 4 Erfolge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man hat aber am Anfang nur 3 Würfel. So eine Sache. So. Ja, habe ich irgendwas vergessen?
Nee.
Ich glaube, das reicht.
Ich würde noch kurz hinzufügen, also um nur noch mal ein bisschen diese Geistesstörung noch ein bisschen auszuweiten. Eine von meinen Lieblings- und Hassgeistesstörungen gleichzeitig ist zum Beispiel auch, oh Gott, wie hieß das jetzt nochmal, dass man so schläfrig ist?
Narkolepsie.
Das heißt, sobald der Charakter
katatonisch heißt
es. Katatonisch, genau. Sobald die eigene Spielfigur also wieder in ein Level aufsteigt, legt die sich auf den Boden und schläft dort quasi. Vorteil ist, du kannst da nicht angegriffen werden, wo sich jeder denkt, geil. Nachteil ist, um aufzustehen, musst du aber eine Aktion verwenden. Und das kann auch manchmal Fluch und Segen sein.
Ja, also, du lagst schon öfter mal rundenlang rum, weil es sich nicht gelohnt hat, aufzustehen.
Richtig, ich hatte schon mal, dass mir das auch den Arsch gerettet hat, aber dann wiederum war ich total nutzlos, weil ich, wie gesagt, nicht aufstehen konnte oder weil es sich nicht gelohnt hätte. Und diese ganzen Geistesstörungen bringen schon echt ziemlich viel Würze rein. Gibt auch zum Beispiel eine, da kann man sich so eine Mythoskarte aufsparen. Also quasi man nimmt eine Mythoskarte, die jetzt eigentlich gespielt worden wäre, raus und die wird dann aber irgendwann später nochmal zusätzlich ausgespielt.
Ja, damit man quasi verhindern kann, dass der große Alte vorrückt zum Beispiel.
Ja, also man kann das Ganze auch zu seinem taktischen Vorteil nutzen, aber trotz allem in den meisten Fällen sind die Geistesstörungen halt doch ein Spielhindernis. Und das Aufleveln an sich kann man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass man alle seine Skills irgendwann hochkriegt. Man muss schon tatsächlich irgendwie spezialisieren, denn so ein Jack of all Trades, finde ich, klappt spielerisch nicht ganz so.
Fast nie.
Nee,
das geht. Man muss mal gucken, was man halt auch gerade braucht, ne? Weil die Szenarien sind wirklich so unterschiedlich. Es gibt eins, da muss man irgendwelche Leute retten. Andere, da muss man Sachen zerstören, wie jetzt das da. Bei anderen muss man Gegenstände finden. Es gibt eins, da muss man Glücksspiel spielen.
Oh Gott, ich hasse dieses
Szenario. Ja, das ist echt ätzend. Vor allem, wenn du dann nur Kacke würfelst. Da muss man quasi an so einen Roulette-Tisch oder sowas, was das war, ne? Und dann steht man da und würfelt und würfelt und würfelt und würfelt und würfelt und man kriegt einfach das nicht, was man braucht und dann ist man halt tot. Ja, und von wegen tot. Die großen Alten, was bringt der jetzt noch rein? Ich habe gesagt, der rückt vor, dann passieren verschiedene Sachen. Bei Hastur ist es dann oft so, der es verursacht hat, also der die letzte Mythoskarte gezogen hat, die dann dafür sorgt, dass der große Alte vorrückt, der kriegt in dem Fall ein sogenanntes gelbes Zeichen, ein Marker. Und das ist erstmal noch relativ egal. Und dann kommen so langsam immer mehr Mythoskarten mit alle, die ein oder mehr oder 5 gelbe Marker haben, verlieren geistige Gesundheit oder Leben oder kriegen Stress oder sonst irgendwas. Und wenn Hastur dann sich materialisiert wird, dann geht es erst richtig los, dann kriegt er auch nochmal so super, super Kräfte, ja, mehr Kräfte. Und dann kriegt zum Beispiel jede Runde am Anfang alle ein gelbes Zeichen und dann jeder, der ein gelbes Zeichen hat, verliert so und so viel geistige Gesundheit oder kriegt so und so viel Stress und das akkumuliert sich so schnell, dass wenn du ihn nicht schnell killst, sind alle weg.
Das ist quasi der klassische Debuff, den man von MMOs kennt, ja, der immer weiter stackt und der einem nach hinten hinaus einfach nur Probleme macht. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur, wenn der große Alte auf dem Feld ist, sondern auch während er vorrückt, passieren diese Sachen. Und sie passieren auch kumulativ, denn wie Jenny gerade schon gesagt hat, das bleibt ja nicht nur bei dieser einen Stufe zum Beispiel, die wir am Anfang haben mit diesem, du kriegst ein gelbes Zeichen, wenn er vorrückt. Denn, ich hoffe, das ist okay, wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife oder wenn ich dir da jetzt ein bisschen den Ball wegnehme. Wenn wir Hastur das erste Mal erledigt haben, der hat 12 Lebenspunkte, glaube ich, richtig?
Ja, alle haben immer 12.
Genau, der hat mehrere Phasen und wenn man die ersten 12 Lebenspunkte hat, denkt man sich, ja, wir haben ihn besiegt, juhu! Und dann steht bitte, gehe jetzt zu Phase 2 über.
Ja, dann kommt die Cutscene.
Dann kommt die Cutscene, genau. Und die epische Musik wird noch ein bisschen epischer.
Oh, oh.
Und dann, erstmal passiert es dann, dass der große Alte sich immer wegteleportiert.
Ja, oh, es ist so, weißt du, so, ja, wir haben ihn besiegt, wir sind gerade mega am Run. Ja, geil, er ist auf der völlig anderen Ecke von der Map. Dazwischen sind 7 Milliarden Monster.
Genau, und das ist immer richtig geil, dass man dem dann noch hinterherrennen
Oder
muss.
ist es Gott sei Dank, ist er weg, wir können alle heilen. Das gibt's auch.
Ja, und in jeder Phase kommen neue Modi dazu, neue Mali, die meistens die Spieler betreffen, oder neue Monster, die spawnen, je nach großen, alten.
Dabei hast du, ist es dann noch so, beschwöre einen von 7 Milliarden Kultisten auf Blub und dann hast du überall auch noch Kultisten rumstehen.
Ja, und am Ende, also es gibt insgesamt vier Phasen waren es, ne?
Nee.
Drei nur?
Drei.
Okay.
Erste ist quasi sein nicht vorhanden Ding und dann, wenn er auftaucht, kommt die erste Phase. Deswegen sind es 4 Karten.
Ach so, ja, richtig. Also auf jeden Fall, wenn man ihn dann so weit runter hat und er ist in seiner letzten Phase und er rückt dann trotzdem nochmal irgendwie vor auf dem Spielplan, weil obwohl wir das Ritual unterbrochen haben, rückt er trotzdem immer weiter vor auf diesem Plan oben. Hat er da das Ende erreicht, ist das Spiel trotzdem vorbei. Also man muss ihn bis dahin auch erledigt haben. Und all die Sachen, die in den vorigen Stufen waren, treten dann kumulativ mit der letzten Stufe auch noch auf. Und das heißt, wir hatten das wirklich, dass wir schon dachten, ah cool, das schaffen wir easy peasy, dass gerade in der letzten Phase die Leute an diesen gelben Zeichen links und rechts verreckt sind. Und das ist auch so eine Sache, da muss man sich wirklich ein bisschen von gedanklich lösen. Es muss nicht jeder überleben.
Nee.
Und wir hatten schon so viele Runden, wo am Ende einer
Nur
von uns,
ja.
also wirklich mit so zwei oder drei Leben überlebt hat und sich alle gedacht haben, boah, Gott sei Dank. Und sich einige sogar aktiv geopfert
Ja.
haben, um den großen Alten noch runterzukriegen.
Ja, also es ist wirklich, da, man hat dann, wir sind ja eh Rollenspieler, aber wir haben dann schon so ein bisschen im Kopf, wie einer so ah, schreiend da drauf zurennt. Es war dann oft auch so, dass einer schon im Raum war, wo der große Alte beschworen wurde, die anderen noch nicht. Und die mussten erst irgendwie hinkommen und man brüllt dann quasi raus, bleibt, wo ihr seid, der teleportiert sich eh weg, ich mach den platt. Und dann waren halt da noch 50 Monster drumrum und die hat man halt dann nicht angegriffen, sondern hat gesagt, okay, ich krieg den grad so platt und dann könnt ihr den Rest machen, ne? Also das ist, ja. Und man, also ich finde, das spielt man auch, wenn man tot ist, nicht allein, sondern man diskutiert ganz viel miteinander, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich das jetzt angehen? Soll ich lieber das machen oder jenes? Und da finde ich, das ist ein schönes Zusammenspiel. Haha.
Ja, es ist wirklich. Also, das ist auch wirklich, man da muss sich in diesem Spiel von diesem Ich-Gedanken entfernen,
Ja.
weil schon allein bis der große Alte erscheint, also das Ritual quasi unterbrochen wurde, darf keiner sterben. Es ist Game
Ja.
over. Wenn einer tot ist, war es das.
Keine Alleingänge.
Genau, das ist uns auch schon passiert. Und je nach großen Alten ist dann halt das Zusammenspiel noch viel, viel wichtiger. Ich sehe gerade, du hast noch Yogg-Sothoth hier
Ja,
gerade
ich
in der Hand.
dachte, der ist so schön straightforward. Und zwar Yogg-Sothoth ist und macht Tore. Also man hat, wie gesagt, 3 Tore in dem Spiel sowieso schon und Yogg-Sothoth macht noch mehr. Das heißt, wenn man sagt, beschwöre bliblablub am blauen Tor, dann liegen da halt 3 blaue Tore oder, naja, ja, genau, statt einem. Das ist sehr unangenehm. Also der kackt halt einfach alles mit Monstern zu. Das ist jetzt zum Beispiel dem seine unangenehme Art. Das, ja, ist jetzt weniger hinterrücks als Hastur, aber halt auch nicht unbedingt geil.
Nee, vor allem wenn irgendwann alles nur noch voll ist mit Portalen und man kommt nicht hinterher, die kaputt zu machen, weil das kann man bei Yogg-Sothoth.
Ja, aber das kann man dann irgendwann auch vergessen. Aber wenn man es nicht macht, kommt man irgendwann gar nicht mehr weiter. Und man muss dann schon immer abwägen, kriege ich es gebacken oder kriege ich es nicht gebacken?
Da kommt auch so ein gewisses taktisches Element mit hinein, wobei das gegen Ende immer mehr zum Chaos wird als alles andere,
Ja.
als
Ja, es
Taktik.
ist halt auch noch ein Würfelspiel, ne? Das heißt, am Ende des Tages kannst du so viel Taktik haben, wie du willst. Wenn du dann blöd würfelst, stehst du halt trotzdem da und denkst dir, jo, toll, geil. Dann halt dich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal deine Einschätzung. Wir haben jetzt erklärt, wie so eine Runde abläuft. Ich glaube, wir haben da jetzt auch nichts großartig vergessen. Wir haben die großen Alten mal erklärt. Jetzt kann man das Spiel ja mit bis zu 4 Spielern spielen. Würdest du sagen, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, ist es dann einfacher oder schwieriger oder hält sich das so die Waage? Weil wenn du mir die Frage jetzt stellen würdest, ich täte mich da sehr schwer zu sagen. Das Spiel wird einfacher, oder ob es zu zweit einfacher ist. Also ich könnte da nicht mal so eine richtige klare Antwort drauf geben.
Also es wird mit mehreren insofern einfacher, dass man mehr Skills aufs Tablett bringt. Das heißt, oft ist es so, dass man halt leichter mal einen Kämpfer rumfliegen hat, der nichts anderes kann als draufhauen, während die anderen halt quasi das Spiel lösen und am Ende kloppt er halt auf den großen Alten. Oder man kann auch mal Charaktere spielen, die nicht so viel raushauen, weil man sonst am Ende halt nicht genug Feuerkraft dabei hat. Aber wenn man zu viert oder zu mehreren spielt, zieht man halt auch mehr Mythoskarten sozusagen. Das heißt, der große Alte rückt dann halt auch in der Runde eher vor. In einer Spielrunde.
Ja, man muss vielleicht noch erwähnen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, nicht jede Mythoskarte hat auch so ein Symbol. Das heißt, nicht jedes Mal, wenn man so eine Karte zieht, heißt das automatisch, dass der eventuell vorrücken könnte. Und deswegen erwähne ich das nochmal extra, weil das auch immer so ein Spannungsmoment ist, wenn jemand die Mythoskarte zieht. Und bevor man überhaupt den Text liest, was passiert? Und jetzt guckt jeder schon mal, ist da dieses Symbol drauf? Und wenn nicht, dann kommt erstmal ein, oh, wir sind safe.
Ja, das ist es auch. Ja, also ich finde, es nimmt sich nicht viel, ehrlich gesagt. Ich finde, es macht zu viert oft mehr Spaß oder zu mehreren.
Ja, definitiv, definitiv.
Aber es macht auch zu zweit unheimlich viel Spaß. Und theoretisch, man kann das Spiel auch mit 4 Figuren allein spielen, wenn man da Bock drauf hat. Es hält einen niemand auf.
Nee, ist richtig.
Es hält einen auch keiner auf, mit mehr als 4 Spielern zu spielen, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß nicht, ob das Spiel dann bricht, aber wenn man da Bock drauf hat, warum nicht? Man könnte auch 5 oder 6 oder 7 spielen, es ist egal.
Wie würdest du das Thema Balancing beurteilen? Weil das ist jetzt auch so eine Frage, die sich vielleicht stellen könnte. Ist das Spiel gut gebalanced von der Stärke der Spielecharaktere, der Stärke der Monster? Also ist es unfair? Ist es genau richtig? Ich würde da jetzt erstmal dich, ich habe da nämlich eine mittlerweile relativ klare Meinung zu.
Ich fand Staffel 1 bis 3, 1 und 2 auf jeden Fall, da war es schwer, aber das hat Spaß gemacht. Ist definitiv eher für die Bösewichte gebalanced sozusagen, ein bisschen, aber durchaus machbar. Und die neueren Staffeln fand ich recht leicht im Vergleich. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir Erfahrung haben und sagen, ah ja, wir wissen genau, was man zuerst machen muss in so einem Szenario. Oder sie sind halt einfach leichter geworden. Das kann ich nicht sagen, weil ich dann natürlich nicht die Zeit zurückdrehen kann. Aber das ist mein Gefühl.
Ja, also ich muss sagen, ich stimme dir dazu. Die erste Staffel fand ich noch am schwierigsten. Zweite aber also auch auf einem ähnlichen Niveau. Und Staffel 3 und 4 sind quasi eine Staffel, wenn man so möchte, weil Staffel 4 ist so eine Mini-Erweiterung von Staffel 3. Das habe ich nicht ganz so richtig hundertprozentig kapiert. Aber weswegen ich da jetzt eher nicht sagen würde, dass das was mit Skill oder mit dem Wissen zu tun hat, weil die Szenarien sind ja trotzdem immer komplett andere, die man nicht kennt. Und dazu kommt auch noch, die Charaktere in den neueren Staffeln sind teilweise echt overpowered.
Das stimmt, ja.
Also die haben teilweise Fertigkeiten, die richtig extrem sind, vor allem die charakterspezifischen Eigenschaften. Und die hat man in den ersten beiden Staffeln noch nicht so. Also wenn man da wirklich ein bisschen mehr Herausforderung möchte, dann sollte man heldentechnisch zumindest sich auf die von den ersten beiden Boxen beschränken. Weil die großen Alten sind in allen Staffeln einfach nur ätzend und blöd.
Das sollen sie auch
sein. Ja, das sollen sie auch sein. Das haben sie auch gut gemacht. Aber die Spielcharaktere aus Staffel 3 und 4 kippen die Balance so ein bisschen in Richtung Spielergunsten. Und das merkt man auch, weil wir haben in den neuen Staffeln auch mit Mitspielern, die das noch nicht viel gespielt haben oder gar nicht, fast immer nur gewonnen. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal verloren.
Ja, und am Anfang haben wir uns schon mit der ersten so schwer getan. Aber gut, also das ist aber jetzt nicht unbedingt schlimm.
Nee.
Es ist nur etwas, was einem im Kopf sein sollte. Gerade wenn man sich vielleicht das Grundspiel kauft und dann entschließt, man kauft sich den Rest noch, muss man wissen. Ne? Was auch übrigens süß ist, jeder von den Charakteren hat eine ziemlich lange Geschichte auf seinem Charaktersheet. Also es ist schon ein bisschen aufgebaut wie so ein Pen and Paper, ne?
Ja, definitiv.
Ja.
Boah.
Ja, das ist Cthulhu Death May Die, glaube ich.
Ja, also 4 Staffeln bisher und jetzt muss ich, glaube ich, Jennys Herz brechen. Ich habe jetzt mal die Tage recherchiert, es wird wahrscheinlich keine weiteren geben, weil der Vertrieb oder der Hersteller sogar scheinbar in finanzielle Notlage oder Schieflage geraten ist, weil Zölle und so weiter und sich das alles nicht mehr so richtig, ja. Es ist anscheinend eine 5. Staffel auf Kickstarter durch.
Aber was Brettspiele auf Kickstarter angeht, sind wir ein bisschen gebrannt.
Ja, da kann man ja, oder, oh Gott, da zu Darkest Dungeon müssen wir irgendwann auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Da besprechen wir aber nicht das Spiel, sondern einfach nur alles drumherum.
Das Spiel können wir schon auch besprechen.
Die ist auf Kickstarter auch durch und die wurde jetzt auf August 26 verschoben. Ich denke, die warten drauf, dass das mit den Zolleinigungen besser wird. Aber wenn man sich die Nachrichten der letzten Tage anguckt, dann wird das alles wahrscheinlich eher nur noch schlimmer.
Dauert noch ein bisschen, ne?
Und ob es dann überhaupt in den Handel kommt, wenn der Entwickler bzw. der Vertrieb in Schieflage ist, das ist schon die nächste Frage. Das ist eine der kleinen Kritikpunkte übrigens, die ich an dem Spiel habe. Aber das ist halt so ein bisschen die Kickstarter-Krankheit. Wenn ihr euch das Spiel im Handel kauft, dann muss euch klar sein, dass ihr teilweise Inhalte nicht bekommt, die Kickstarter-Bäcker damals bekommen haben, als sie sich irgendwelche Bundles gekauft haben. Denn in allen Death May Die-Staffeln wurden extra Ermittler, teilweise auch, glaube ich, große alte Szenarien und so weiter hinzugefügt, die dann in der Handelsversion so nicht drinne sind. So habe ich das jedenfalls rausgelesen. Und das ist ja auch teilweise Usus, damit man die Leute motiviert, hey, gebt doch ein bisschen mehr Geld für Kickstarter aus, dann habt ihr auch mehr davon. Kann ich auf eine Art und Weise nachvollziehen, ist aber, finde ich, immer ein bisschen ärgerlich. Vor allem, wenn man im Nachhinein dann nicht die Möglichkeit hat, sich die irgendwie zuzukaufen. Also man hat immer das Gefühl, gerade bei Staffel 3 und 4 hätten wir gerne bei Kickstarter mitgemacht, aber es ist komplett an mir und an Jenny vorbeigegangen. Und dann habe ich es gesehen und dachte, eine Kickstarter-Kampagne, cool. Und dann habe ich gesehen, dass die schon seit Monaten vorbei ist und auch sonst kein Pledge mehr möglich ist. Also das muss euch auch klar sein. Aber gut, wenn man es nicht weiß, dann, oder wenn man nicht weiß, was man da verpasst, dann ist es auch nicht schlimm. Mit den Spielversionen an sich hat man trotzdem so dermaßen viel Spaß. Also wir haben wie viele Stunden haben wir da schon reingesteckt?
Viele. Es ist eins der wenigen Spiele, die wir dann doch immer mal wieder rausziehen, weil es auch doch relativ schnell aufgebaut ist.
Ja, das kommt auch noch dazu. Also ihr braucht keinen stundenlangen Aufbau und alles drum und dran. Und sobald sich das so ein bisschen eingependelt hat, geht das auch relativ schnell. Man muss ein bisschen Ordnung schaffen, wenn man alle Boxen hat. Da hat Jenny mittlerweile so ein Ordnungssystem für sich, wo jede Box für irgendwas anderes zuständig ist, und sollten wir die Dinge aus irgendwelchen Gründen jemals verkaufen, werden wir die nie wieder in ihren Originalzustand.
Werde ich aber auch nicht, weil ich alles angemalt habe. Das will ja keiner mehr. Aber was ich auch noch sagen wollte, wir haben jetzt eine deutsche Version. Da muss man auch ein bisschen gucken. Das gibt es natürlich auch auf Englisch. Und uns ist es fast passiert, dass wir eine englische dazu gekauft hätten. Das wäre jetzt für uns persönlich vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, aber ich kann das nicht so leiden, wenn das so durchmischt ist, weil manchmal sorgt es für Verwirrung. Schlicht und einfach, weil Sachen anders heißen und so. Man ist halt gewisse Begrifflichkeiten gewohnt und dementsprechend muss man da ein bisschen drauf achten, dass man dann in einer Sprache kauft.
Ja, genau. Aber die deutschen Versionen gibt's alle im Handel. Ich habe jetzt gestern mal in den gängigen Shops geguckt. Manche, zum Beispiel Staffel 2, wird jetzt immer wieder nochmal nachgefragt. Also denke, da wird auch immer wieder was kommen. Je nachdem, wie es dem Vertrieb geht. Also das könnte natürlich auch eine Gefahr sein, dass es dann irgendwann heißt, okay, die sind pleite gegangen oder machen nicht mehr weiter. Da wird jetzt auch nichts mehr nachproduziert. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber Stand jetzt müsste man da eigentlich noch an alles rankommen. Wie gesagt, ich war in diesem Comicladen, beziehungsweise Comic- und Brettspielladen bei uns in Nürnberg, und da standen auch noch die erste und zweite Staffel ganz einfach in den Regalen. Also kriegt man auch im Handel. Muss man nicht unbedingt im Internet bestellen.
Ja. Aber wenn das Interesse weckt, kann ich nur echt empfehlen. Und man kann das auch hervorragend spielen, ohne dass man laute Erweiterungen kauft. Also man hat auch ein Spiel, mit dem man echt viele Jahre Freude haben kann, wenn man sich das Grundspiel kauft und vielleicht, wenn man noch Bock hat, ein paar große alte oder auch nicht. Und dann hat man schon sehr viel zu tun.
Genau. Und ich glaube jetzt, ich wollte jetzt gerade Wrap It Up auf Deutsch übersetzen, aber
packen wir es ein.
Jetzt.
Machen ein Schleifchen drum.
Ja, genau, machen ein Schleifchen drum. Dankeschön. Machen wir ein Schleifchen.
Marke.
Schicken es ab zum Schnitt. Und ich sage vielen lieben Dank, Jenny, dass du den Leuten erklärt hast, wie unser Lieblingsbrettspiel funktioniert.
Ja, sehr gerne.
Und Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ihr könnt uns ja sagen, ob ihr es gut findet, dass wir auch mal Brettspiele besprechen. Wir haben das ja schon, das steht ja in unserem Beschreibungstext auf der Homepage schon drinne und sonst wo auch bei den Podcast-Beschreibungstexten, dass wir ja auch über analoge Spiele sprechen. Jetzt haben wir es mal gemacht.
Ja.
Sagt uns, ob euch das gefällt. Das könnt ihr zum Beispiel in unserem stetig wachsenden Discord. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Oder ihr schickt uns über das Feedback-Formular von Kein Brot, nur Spiele eine kleine Nachricht. Ihr hinterlasst bei Spotify einen Kommentar. Bei Apple geht's, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall bei Spotify geht's. Und es wäre noch schön, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst.
Erzählt von uns.
Genau, erzählt von uns. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen guten Morgen, schönen Nachmittag, guten Abend und wenn ihr gerade in der Mittagspause sitzt, guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.
Tagen.
Genau, was sie sagt.